Ja, die Sache mit den Treuepunkten. Habe ich auch noch richtig vor Augen. Eine junge, bildhübsche Kassiererin hat mich angesmiled, wie wenn ich der netteste Mensch der Welt wäre. Ich habe sie gar nicht gekannt. Und dann mit süßem Ton in der Stimme Treuepunkte dazu. Und ich grinse sie treuherzig an und sage, nein, danke, so treu bin ich nicht. Das gibt's ja inzwischen überall, so treue Programme für Kunden, nicht nur in dem Supermarkt, wo Susanne eingekauft hat. Ich habe ja neulich mal erstmal ein paar Treuekarten aus meinem Geldbeutel weggeschmissen. Uralt, zerknautscht und vielleicht so ein oder zwei Treuestempel drauf. Ist ja leider so, so oft gehe ich nicht Döner essen. Und auch Coffee to go gibt's nur, wenn ich mal unterwegs bin und dann auch leider nicht immer an derselben Stelle. Und ganz ehrlich, ich vergesse die Karten dann auch immer zu zeigen, selbst wenn es so verlockende Aktionen sind wie nach 4 Wellnessbehandlungen gibt es eine 5. umsonst. Aber wann mache ich schon 5 Wellnessbehandlungen? Also wenn mein Friseur mir mal den 5. Haarschnitt schenken würde, das wäre mal eine Maßnahme. Aber selbst da bin ich ja nicht so treu und gehe nicht so oft dahin. Aber die Dame, die mir dann immer die Haare schneidet, die ist treu. Die hat nämlich immer gut an mir zu schuften und die macht es trotzdem immer noch treu und brav, jedes Mal neu. Bis jetzt habe ich das Sammeln nur beim Burger King geschafft. Da gab es nämlich in diesem Dezember Pommes und Burger und Colaflaschen und so für einen Christbaum zu hängen. Da habe ich tatsächlich alle 5 Stück zusammenzusammeln geschafft. Ich war halt entsprechend oft irgendwo unterwegs, sonst esse ich ja auch lieber zu Hause, ne? Aber da war ich echt stolz, auch wenn ich leider gar keinen Christbaum zu Hause habe. Aber womit die Frage, ob man so Zeug dranhängen darf, dann auch geklärt wäre. Oder zu Corona-Zeiten, wo alle daheim geblieben sind, Homeoffice, und wer da seine Monatskarte für den Bus dann nicht gekündigt hatte und treu dran geblieben ist, der bekam einen Treuebonus. Da durften nämlich 2021 in den Sommerferien auch die Erwachsenen mit ihrer Monatskarte im ganzen Land rumfahren. Und dann kam ein Jahr später das 9-Euro-Ticket, da war es sowieso geschwätzt. Ach, und besonders belohnt wird meine Treue ja bei Temu. Weil da kriege ich nämlich alle paar Tage per E-Mail einen Bonus für meine Treue. Dabei habe ich noch kein einziges Mal bei denen bestellt. Aber das ist ja denen ihre Geschäftsmasche. Man kriegt riesige Geschenke, Klammer auf, nur wenn man auch riesig einkauft, Klammer zu. Ja, ich bin jedenfalls froh, so von der Qualität her, dass das Gemeindezentrum von der FEG nicht bei Temu bestellt ist. Treuepunkte würden sich bei mir eigentlich nur morgens beim Bäcker lohnen. Der hat keine, aber dafür weiß die Verkäuferin meistens schon gleich beim Reinkommen, was ich heute wieder frühstücken möchte, weil ich da anscheinend recht konstant bin. Also auch eine Form von Treue. Und dabei ist Treue was ganz Wichtiges, nicht nur im Geschäftsverkehr. Ich habe eine Frau vor Augen, nicht von hier, keine Sorge, die kennt auch hier niemand, aber die hat sich einen Musiker geangelt. Die war voll happy, Kultur pur, ab in den 7. Himmel. Und der Typ, der konnte ja wirklich auch ziemlich charmant sein, auch wenn man gleich gemerkt hat, der denkt nur an sich und nicht an seine Freundin. Sogar ein Kind hatte sie dann mit ihm. Und ein paar Jahre später hat sie ihn in flagranti in ihrem eigenen Bett mit einer fremden Frau erwischt. So viel zum Thema Treue. Oder so eine bestimmte Sorte von Freunden, die gibt's ja. Die sind deine Freunde, du hast jede Menge Spaß mit denen, aber wenn es mal schwierig wird, dann kennen sie dich auf einmal nicht mehr. Da reicht's vielleicht schon, wenn irgendein einflussreicher Leitwolf in der Clique oder so ein Alpha-Tierchen in der Schulklasse beschließt, dich nicht mehr zu mögen. Und bevor deine sogenannten Freunde dann vielleicht auch Ärger kriegen, fallen sie dir lieber in den Rücken und laufen ihrem Alpha-Tierchen nach, denn das ist ja cool und angesagt, nicht so wie du selber. Oder der berühmte Kollege, sowas gibt es ja inzwischen in fast jeder Firma, immer lieb und nett, aber sobald Überstunden drohen, irgendeine Sonderaktion zum Beispiel, vielleicht Allianz Gebetswoche, ja, du kannst Gift draufnehmen, der meldet sich krank. Ist das treu? Treue ist super wichtig, aber offensichtlich auch gar nicht so einfach. Und für manche Leute anscheinend auch gar nicht so wichtig. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, egal ob persönlich oder geschäftlich, dann ist mir Treue ganz wichtig. Und ich könnte mir natürlich jetzt auf die Schulter klopfen und mich damit brüsten, wie treu ich bin. Aber noch viel wichtiger ist, dass jemand anders treu ist. Dass Gott treu ist. Und das ist ja auch das Thema diese Woche. Gott ist treu. Und heute geht es ums Fundament. Das Fundament von meinem Glauben ist doch, Gott ist treu. Ganz ehrlich, so ein wetterwendischer Gott, so heute hü und morgen hot. Und wer heute am schönsten beim Lobpreis gesungen hat, zu dem ist er besonders lieb und zu den anderen halt nicht. Oder so ein Gott, der sagt, ja, ich bin halt dein Gott, wenn ich Bock habe, aber wenn nicht, dann lass mich doch bitte in Ruhe. Ehrlich gesagt, an so einen Gott könnte ich gar nicht glauben. So einem Gott könnte ich nicht vertrauen. Und Glauben heißt ja, ich vertraue. Ich vertraue mich Gott an und das kann ich doch nur, wenn ich mich auf Gott auch verlassen kann. Gott ist treu. Ich könnte jetzt mal hier den Freikirchentest machen. Ich könnte mal in die Menge rufen, Gott ist treu. Und wenn dann alle schreien, Amen,
Amen,
dann wissen wir es. Das ist schön, weil da hängt nämlich alles dran. Aber spätestens am Steinheimer Pfarrhaus sehe ich, wenn die Fundamente sich verschieben, dann wird's kritisch. Ich weiß, Fundamentalisten, das können ganz ekelhafte Typen sein, aber wer kein Fundament hat, der ist nur noch am Wackeln und am Schwimmen. Also testen wir das Fundament mal. Zumindest schauen wir es mal gründlich an und dafür ist uns heute ein Bibeltext gegeben, ein ganz kleiner und noch nicht mal so wahnsinnig zentraler, aber da steckt irgendwie alles drin in diesen zwei Sätzen. Und zwar aus den Psalmen, aus dem Liederbuch der Bibel, der Psalm 119, übrigens der längste in der ganzen Bibel, der hängt mit seinen 176 Versen sogar Paul Gerhardt und Philipp Friedrich Hiller ab. Und hier die Verse 89 und 90. Da heißt es, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Treue währt für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Ich lese es nochmal. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Treue währt für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Das ist treu. Und ich entdecke in diesen Sätzen drei wichtige Treuepunkte, drei ganz wichtige Treuepunkte. Und der erste Treuepunkt Nummer eins, das Wort. Treuepunkt Nummer eins, das Wort. Treue setzt ja voraus, dass mir irgendjemand was versprochen hat. Das muss nicht immer mit Worten sein. Freunde zum Beispiel schwören mir nicht ewige Treue. Aber wenn wir als Freunde leben und wissen, dass wir Freunde sind, da ist Treue einfach mit drin. Das geht manchmal auch durch Taten, aber eben noch klarer und noch verlässlicher ist es, wenn man es mal ausgesprochen hat und einander Treue verspricht. Und wenn es nur ein Arbeitsvertrag ist, denn wie schon gesehen, selbst da braucht es Treue. Und wir sind jetzt in der guten Lage, dass wir von Gott ein Wort haben. Oder sogar ganz viele Worte, zählen hat keinen Sinn, weil es ja auch je nach Übersetzung variiert. Aber so meine 1500 Druckseiten ist Gottes Wort ja schon dick. Da steckt schon was drin. Für manche ein Buch voller schöner Geschichten und ist ja toll, wenn ich die Erzählungen und Berichte von der Bibel so in mich reinlaufen lassen kann. Für manche ist es der genialste Gedichtband der Welt. Sie schwelgen dann in der Poesie, zum Beispiel der Psalmen. Und ist ja schön, wenn mich Worte der Bibel sogar mitten ins Herz treffen. Aber die Bibel ist noch viel mehr, nämlich das verlässliche Wort Gottes. Wenn das nicht wäre, okay, Geschichten, Poesie, vielleicht ein bisschen Lebensweisheit, alles ganz nett, aber nutzt mir ja wenig, wenn da keine Realität dahinter steckt. Also, Ich habe als kleines Kind Grimms Märchen geliebt und da bestimmt auch ganz viel mitgenommen. Aber das sind halt Märchen. Vielleicht voller Lebensweisheit, aber es steckt keine Wahrheit dahinter. Jedenfalls nicht die Wahrheit der Bibel, dass Gott dahinter steht und Gott selber spricht. Das war übrigens bis ungefähr ins Jahr 1750 überhaupt gar kein Thema, gar keine Frage, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gott daraus spricht. Das müssen wir interessanterweise erst seit 250 Jahren etwa diskutieren, aber dafür so, dass es knallt. Aber was wäre denn, wenn ich die Bibel nicht hätte? Dann könnte ich über Gott ja nur Vermutungen anstellen. Dann könnte ich mir nur ausmalen, wie Gott sein könnte. Mich vielleicht von Erfahrungen anderer inspirieren lassen. Alles ja auch ganz nett. Aber irgendwie bin ich dann trotzdem immer nur am Schwimmen, weil alles, was ich habe, ist mein Bild und meine Wunschvorstellung von Gott. Aber nichts dahinter und das wabert und das glitscht mir nur so durch die Finger wie das Glatteis draußen. Und wissen tue ich eigentlich gar nichts, weil ich nämlich nichts habe, woran ich mich festhalten kann. Nichts, was ich verlässlich weiß. Es gibt zwar Leute wie einen gewissen Rudolf Bultmann, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der ist auch schon ein bisschen oldschool, der war Professor für Neues Testament in den ersten zwei Dritteln vom letzten Jahrhundert, ist also schon wirklich ein bisschen her, aber der war sehr einflussreich. Und der war so ein Phänomen, sonntags auf der Kanzel hat der richtig super, super fromm und biblisch gepredigt und im Hörsaal an der Uni hat er das Neue Testament auseinandergenommen, bis da kein Fetzchen mehr davon übrig geblieben ist. Er hat ganz viel in der Bibel zum Mythos erklärt. Also Mythos ist so ein bisschen, sag ich mal, Märchen plus. Und er hat versucht, da dann rauszuschälen, was Jesus selber gesagt hat und was man ihm später in den Mund gelegt hat und was vielleicht doch wieder ein Mythos ist. Jedenfalls habe ich mich gefragt, wie man das kann, an Jesus glauben, auch wenn man die Bibel noch nicht mal nur in Zweifel zieht, sondern völlig auseinanderreißt. Ich könnte es nicht. Ich brauche, dass Gott mir was sagt. Ich brauche die Bibel als Gottes Wort in Zuspruch und Anspruch, so hat es Karl Barth gesagt, auch ein Theologe, war ein Zeitgenosse von Rudolf Bultmann, aber der war ganz anderer Meinung als der Bultmann. Also Gottes Wort als Zuspruch, wo Gott mir auf den Kopf zusagt, dass er mich liebt und mir treu sein will und vieles mehr, was Gott halt sonst noch so vorhat und verspricht, aber auch Gottes Wort als Anspruch. Ich kann mich darauf verlassen, was Gott mir für mein Leben sagt, das ist gut und das tut gut und das hilft auch heute noch, auch wenn die halbe Welt anders tickt. Gottes Wort als verlässliche Grundlage in Zuspruch und Anspruch, da steckt Gottes Treue drin. Darauf kann und will ich mich verlassen, darauf gründe ich meinen Glauben, selbst dann, wenn ich nicht alles verstehe, aber dann bin ich ehrlich und sage, ich verstehe das nicht und ich sage nicht, Edge, heute wissen wir ja alles besser. Das ist der Urgrund und das Urfundament. Und dann kommt als zweites Treuepunkt Nummer zwei, Gottes Treue. Treuepunkt Nummer zwei, Gottes Treue. Okay, das ist jetzt nicht besonders kreativ, dass ich einen Treuepunkt Gottes Treue nenne, aber es steht so im Text. Die Lutherbibel übersetzt tatsächlich ein bisschen anders. Die hätte jetzt als zweiten Treuepunkt gesagt, Gottes Wahrheit. Aber ich habe mir extra die Mühe gemacht, in mein Hebräisch-Lexikon zu schauen, sowas habe ich. Und ich will sie jetzt nicht mit hebräischen Vokabeln plagen. Aber was da steht, da passt tatsächlich Treue viel besser dazu, rein sprachlich. Und umgekehrt, ohne Treue keine Wahrheit, ohne Wahrheit keine Treue, denn wer mich beständig anlügt, der ist mir ja nicht treu. Vielleicht kann ich so sagen, Gottes Wahrheit ist, dass er treu ist. Ich will es lieber darauf auch nicht eng führen, aber diese ganze Woche geht es ja um Gottes Treue und darum, dass Gott treu ist. und dass Gott treu ist, das ist die Wahrheit. Aber woran sehe ich das? Das sehe ich nur, wenn ich fleißig in der Bibel lese, wie Gott über einen Zeitraum von Tausenden von Jahren ein und derselbe ist. Wo Gott die Menschen nicht fallen lässt, obwohl sie ihn ärgern ohne Ende. Wo Gott sogar selber Mensch wird und ans Kreuz geht, damit er sich selber und zugleich uns Menschen treu bleiben kann, so untreu wir oft sind. Da stecken jetzt viele Themen drin und ich will auch gar nicht die ganze Allianz-Gebetswoche heute schon wegpredigen. Ich glaube, das Thema vom Einkaufswagen, das kriegen wir auch noch im Laufe der Woche ein bisschen mehr. Nur ein paar Themen, nämlich die von uns, von dieser Woche, will ich schon mal anklingen lassen. Gott ist treu, er erfüllt seine Versprechen. Wenn man da mal einsteigt in die Tiefe der Bibel, wie Gott seine Versprechen erfüllt, das ist großartig. Das Thema vom Montag. Übrigens, ein Versprechen hat Gott immer nicht erfüllt. Nämlich immer dann, wenn er sauer auf die Menschen war. Und hat Gott eben doch ganz oft lieber Gnade vor Recht ergehen lassen, anstatt dass er das große Gericht hereinbrechen gelassen hat, was er den Menschen eigentlich versprochen hat. Ich denke da nur an den Jona. Sie wissen schon, das ist der mit dem Walfisch. Den hat er ja, hat Gott ja wirklich mit Aufwand zurückgeholt, um der Stadt Ninive Gottes Gericht anzusagen. Und es hat gewirkt. Die Leute in Ninive haben sich geändert. Und Jona sitzt frustriert unter einem Baum und sagt: So, jetzt hast du mich schon Gericht ansagen lassen und jetzt vergibst du den Menschen ja doch ihre Schuld. Ja, aber so ist Gott. Und Gott ist darin auch sehr treu. Und ich finde es spannend, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen, wo sie Gott als treu erlebt haben. Das sind übrigens ganz oft ältere Menschen und oft welche, denen nicht gerade das Schlaraffenland in den Schoß gefallen ist, sondern die sich ganz schön haben durchbeißen müssen. Aber sie haben erlebt, Gott ist treu, auch in schweren Zeiten, übrigens Thema vom Mittwoch. Und Gott ist übrigens auch dann treu, wenn er zu uns sagen muss und sagt: Halt, stopp, so bitte nicht weiter. Gott ist treu, er fordert uns zur Umkehr. Thema vom Dienstag. Einen Treuepunkt habe ich noch, ich hoffe, Sie können noch. In der Freikirche darf ich auch immer ein paar Sätzchen mehr predigen. Der dritte Treuepunkt, Nummer drei. Treuepunkt Nummer drei, die Erde. Nummer drei, die Erde. Nein, wir glauben nicht an Mutter Erde. Echt nicht. Aber was wären wir ohne unsere Erde? Wo wir übrigens tatsächlich keine zweite Erde noch irgendwo im Keller in Reserve liegen haben. Aber Gottes Treue sehe ich eben auch darin, dass die Erde fest steht, fest gegründet ist, stehen bleibt. Gott hätte die Erde ja am liebsten schon mal vor Wut an die Wand geknallt. Ich sage nur Sintflut und Noah, aber genau das ist auch ein Stück Gottes Treue, dass er eben das nicht tut. Und wir brauchen es ja zum Leben, dass unser Lebensraum, die Erde, verlässlich ist. Das hat mir mal ein Physiker erzählt. So an bestimmten, bei bestimmten Zahlenverhältnissen wird es, glaube ich, eine Abweichung auf 40 Stellen nach dem Komma reichen und die gesamte Erde, der gesamte Kosmos wird total aus dem Gleichgewicht kommen. Die Erde wird sich aus den Angeln heben und dann geht hier gar nichts mehr. Also fürs Leben ist es nun mal ganz entscheidend, dass auch mein Boden unter den Füßen verlässlich ist, dass ich Luft zum Atmen habe und Nahrung zum Leben. Und übrigens, das ist ja die Drohung der Klimaaktivisten, dass über kurz oder lang genau das ja nicht mehr der Fall sein wird, dass die Erde bald nicht mehr feststeht. Und das nimmt inzwischen auch schon religiöse Züge an, nämlich rette das Klima, rette dich selbst. Ein schwäbischer Krimi-Autor, der hat ein Jahr nach der Katastrophe im Ahrtal einen Krimi geschrieben, der sich eigentlich nur darum dreht, dass im Jahr 2073 halb Stuttgart von Sturzfluten weggespült wird. Sicher das schlechteste von seinen 25 Krimis, die ich ansonsten sehr gerne mag. Auch wenn ja gerade in der Serie am Anfang immer die pietistischen Christen, die Mörder waren. Der Autor ist Religionslehrer Wahrscheinlich könnte ich mich mit ihm über ein paar Themen streiten, aber schreiben kann der Bursche. Und das, was er da für Stuttgart geschrieben hat, das sind halt so die Bilder, die man uns da vor Augen malt. Es ist natürlich ganz richtig, dass Gott uns Menschen gesagt hat, wir sollen die Erde bebauen, also nutzen, und bewahren, also schützen. Und wenn wir das mit dem Bewahren nicht so ernst nehmen, dann hat das sicher, wie ganz vieles anderes, auch Folgen. Ich mag halt nur, Nebenbemerkung, keine Leute, die mir aus Klimaschutzgründen ein veganes Leben vorschreiben wollen, aber selber auf Schritt und Tritt mit ihrem Auto rumfahren, als ob E-Autos eine einwandfreie Ökobilanz hätten. Aber auch, dass die Erde Bestand hat, das ist was, woran sich Gottes Treue zeigt. Solange übrigens, bis Gott selber den ganzen Kosmos einreißen und neu machen wird, wenn Jesus wiederkommt und wenn die Weltgeschichte an ihr Ziel kommt. Gott ist treu in seinem Wort und zu seinem Wort. Gott ist treu überhaupt in seinem Wesen. Und Gott ist treu, dass die Erde Bestand hat bis heute. Und ich kann und will mich nicht nur diesem treuen Gott anvertrauen. Ich will es mich diesem treuen Gott anvertrauen, denn ein besseres Fundament kann mein Leben nicht haben. Amen.